Wir müssen die besten Geschichten erzählen. Wir müssen nicht nur die beste Politik machen, die besten Ansätze haben, die besten Lösungen haben, sondern wir müssen sie auch so gut verkaufen, dass Leute Teil von unserer Party sein wollen und mitmachen wollen bei der kommunalen Wärmewende und bei den Windrädern und so weiter, bei der Verkehrswende.
Das war Benedikt Döllmann. Er ist grüner Stadtrat in Tübingen, 20 Jahre alt, und er ist mit seinen politischen Inhalten ziemlich erfolgreich auf Social Media. Er war einer der Top-Gäste bei der dritten Social Media Academy der Heinrich-Böll-Stiftung im Mai in Berlin, dem Hub für progressive Social Media Professionals. Noch nie war dieser Ort so wichtig wie heute. Progressive Kommunikation steht massiv unter Druck. Algorithmen verschieben Diskurse, Rechte, Akteure sind hochgradig organisiert. Ja, wie können wir besser werden? Das diskutierten insgesamt 280 Menschen aus verschiedenen Parteien, Gewerkschaften, Organisationen und Initiativen. Ein Wochenende lang gab es Vorträge, Diskussionen, Best-Practice-Beispiele und jede Menge Gelegenheit, um sich zu vernetzen. In diesem Böll-Podcast stellen wir euch die spannendsten Ergebnisse vor. Ich bin Mandy Schielke vom Audio-Kollektiv. Willkommen.
Böll-Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Für Böll Podcast war Bettina Ritter dabei. Hallo Bettina.
Hallo Mandy.
Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass beim Thema digitale Kommunikation auf Social Media die rechten Parteien die Nase vorn haben. Das ist hier in Deutschland die AfD mit mehr als 700.000 Followern allein auf TikTok. Die anderen Parteien sind da ziemlich abgeschlagen. Oder auch die gesamte rechte Bewegung in den USA ist da ziemlich weit vorn. Welche Rolle hat das gespielt bei der Veranstaltung der Social Media Academy, Bettina?
Ja, das hat Annette Mennel, die Leiterin der Kommunikation der Heinrich-Böll-Stiftung, die das Ganze zusammen mit dem Social-Media-Berater Philipp Töllner im Duo organisiert hat, gleich am Anfang angesprochen. Sie hat gesagt, dass die Menschen laut Umfragen, auch wenn sie bereit sind, die Rechten zu wählen, immer noch die Demokratie als beste Staatsform ansehen. Und dass man da als Social-Media-Experte gut ansetzen kann.
Und vielleicht ist auch das der Aufgabe der Konferenz, nicht nur zu fragen, wie wir Reichweite erzeugen, sondern wie wir Vertrauen erzeugen, wie wir Menschen erreichen, ohne sie anzuschreien, wie wir die Sprache treffen, wie wir den Ton treffen, wie wir das richtige Bild treffen und auch sicherlich, welche Strategien der Mimifizierung wir uns aneignen, um nämlich die eigenen Themen zu kommunizieren und nicht immer den anderen nur hinterherzurennen.
Stichwort hinterherrennen. Die Academy hatte sich das Motto gegeben, digitale Aufholjagd für die Demokratie. Und Philipp Töllner, Social Media Berater, sagte das hier.
Dass wir wahnsinnig weit hinterherhinken, ist ja richtig. Aber was eben falsch ist, ist die Annahme, dass wir das nicht mehr aufholen können. Und wer dieses Projekt, um die digitale Öffentlichkeit, die zurückzuerobern, wieder aufgibt oder schon aufgibt, der hat schon verloren. Und viele von uns hier in dem Raum sind politisch erfahren und wissen, politische Kämpfe sind nie von vornherein entschieden. Man muss immer wieder um sie kämpfen.
Das hört sich ja ziemlich zuversichtlich an. Gab es denn Beispiele, wo diese Aufholjagd schon geklappt oder zumindest begonnen hat?
Ja, es gab im Prinzip das Beispiel schlechthin, nämlich Zoran Mamdani, der neue Bürgermeister von New York City. Da war der Heinrich-Böll-Stiftung eine echte Überraschung gelungen, denn sie hatten den Strategen hinter der Wahlkampfkampagne Maurice Katz zugeschaltet. Und der plauderte dann aus dem Nähkästchen, wie es der Kampagne 2025 gelungen ist, diesen damals noch vollkommen unbekannten, sehr linken Demokraten in die öffentliche Aufmerksamkeit zu schieben und seine Themen zu pushen. Und das in einem sehr rechten Umfeld unter US-Präsident Trump.
Und wie ist das gelungen?
Vor allem sollte es keine klassische politische Kampagne sein. Die Clips sollten humorvoll sein und unterhaltend.
Ich glaube, viele Politiker denken manchmal so, ja, Social Media ist total wichtig. Und dann sieht das am Ende so aus, dass sie einfach hinter einem Schreibtisch sitzen und irgendeine langweilige Ansprache direkt in die Kamera halten. Aber niemand geht auf Social Media, um sich schlechter zu fühlen. Niemand geht auf Social Media, um sich zu langweilen. Wenn Leute ein Buch lesen wollen, lesen sie ein Buch. Wir wollten, dass sich die Inhalte organisch für die jeweiligen Plattformen anfühlen.
connect to the platforms.
Ja, organisch anfühlen. Wie sah das denn in New York City bei Zoran Mamdani aus, Bettina?
Morris hat ja gerade gesagt, immer der jeweiligen Plattform entsprechend. Auf Insta und TikTok laufen so Man-on-the-Street-Formate gut. Also hat das Team seinen Kandidaten Zoran Mamdani mit einem Mikro und einer Kamera auf die New Yorker Straßen geschickt. Und da hat er ganz normale Leute angesprochen und interviewt. Immer zu dem einen Thema, das sich die Kampagne gesetzt hatte. Affordability, Bezahlbarkeit.
The other thing is like, always finding ways.
Außerdem wollten wir immer Wege finden, es so unterhaltsam wie möglich zu machen. Wir hatten zum Beispiel dieses Halal-Flation-Video, also das Video über den Plan des Bürgermeisters, die Kosten für Halal-Essen zu senken. Der eigentliche Inhalt davon ist relativ langweilig. Es geht um 4 verschiedene Gesetzesvorlagen im Stadtrat, die Regeln anpassen, um den Zugang zu Händlerlizenzen zu erweitern. Aber was wir stattdessen gemacht haben, er ist zu verschiedenen Halal-Ständen gegangen, hat das Essen probiert, Leute auf der Straße interviewt, Man on the Street Style.
Für dieses Video hat die Kampagne dann auch mit einem der größten Foodblogs von New York zusammengearbeitet. Das heißt, da war Mamdani dann für einen Monat oder so auf der Landingpage zu sehen.
War die Zusammenarbeit mit Influencern und Blogs Konzept?
Absolut. Am Anfang, als noch niemand Mamdani kannte, da hat das Team gezielt unzählige InfluencerInnen angeschrieben, ob Mamdani bei ihnen zu Gast sein darf.
Die Leute haben gesagt, warum setzt ihr euch mit einem Mikroinfluencer hin, der nur 20.000 oder 30.000 Follower hat? Und wir dachten halt, wir spielen ein Algorithmusspiel. Diese Interviews sind ehrlich gesagt einfacher, weniger feindselig und erreichen Leute, die sonst niemand erreicht. Und genau das macht sie wertvoll. Wenn du dann an einem Tag 5 oder 6 davon machst, spielst du einfach ein Zahlenspiel. Irgendwas davon wird viral gehen. Oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit über längere Zeit ziemlich hoch, dass eins davon viral geht.
Das Team wollte dem Algorithmus beibringen, dass er Mamdani toll findet. Das Zauberwort war hier oft organisch. Mamdani sollte sich dem Influencer und seinem Inhalt anpassen, sodass es gar nicht wirkt wie Wahlwerbung. Er ist dann mit Bikefluencern auf dem Rad durch die Straßen von New York City gefahren und hat über Fahrräder geredet. Oder er war auch in Clubs und dreht ein bisschen mit dem DJ an den Turntables. Alles immer fürs Bild, klar, aber irgendwann war er auf Social Media omnipräsent und die Clips sind dann auch wirklich viral gegangen.
Ja, spannend und tatsächlich eine mutmachende Geschichte. Gibt es noch andere Beispiele, wo das so gut geklappt hat?
Ja, in Großbritannien bei Zach Polanski. Das ist der neue Shootingstar der Grünen dort. Seit September ist er der Vorsitzende der Green Party of England and Wales. Und sein Social Media Manager Ross Hanson-Lowe hat einen ganz eigenen Ansatz. Er hat für den Medienauftritt von Polanski eine eigene Agentur gegründet, Bold Politics. Im Zentrum steht ein wöchentlicher Podcast, der heißt auch Bold Politics. Und Polanski ist der Host. Aber das ist noch nicht alles.
Wir haben außerdem das Bold Politics Ökosystem aufgebaut. Es ist ein komplettes Medienökosystem. Das läuft über Podcasts, Bücher, Dokus, Live-Shows. Wir versuchen, eine ganze Welt rund um die Bold Politics aufzubauen. Das Ganze hat inzwischen 1 Million Podcast-Streams im Monat, 10 Millionen Instagram-Views pro Monat, 55.000 YouTube-Abonnenten, einen Buchdeal mit Pinguin, dem größten Verlag der Welt, und wir haben ausverkaufte Live-Podcast-Shows in Großbritannien in Hallen mit mehr als 1.000 Leuten. Around the UK in
over 1.000 capacity venues. Innerhalb von wenigen Monaten hat sich die Bekanntheit von Zach Polanski laut Hanson-Lowe enorm gesteigert. Von 10.000 Instagram-Followern im September 2025 auf 700.000 im Mai 2026.
Ja, das klingt beachtlich. Eine eigene Medienagentur und ein eigener Podcast. Ungewöhnlich. Was steht dahinter?
Durch die eigene Medienagentur ist es möglich, dass Polanski auch Sachen macht, die nicht so ganz parteikonform sind. Zum Beispiel hat er Gäste in seinem Podcast, die Anhänger von konkurrierenden Parteien sind. Das hätte eine parteinahe Kampagnenorganisation wahrscheinlich nicht zugelassen. Und warum der Podcast? Das Ziel der Kampagne war es, Vertrauen und ein positives Narrativ aufzubauen. Hanson Lowe sagte, dass PolitikerInnen in der Bevölkerung unheimlich an Vertrauen verloren haben. Und das sollte erstmal wiederhergestellt werden. Wie macht man das am besten? Durch Zuhören. Also wird der Kandidat Polanski dabei gefilmt, wie er Menschen zuhört. Und der Podcast ist dann auf YouTube zu sehen.
And that's the foundation of the left.
Das ist die Grundlage der Linken. Wir müssen den Communities zuhören und diese Informationen dann dahin weitertragen, wo sie etwas bewirken. Egal, ob es darum geht, Aufmerksamkeit für ein Thema zu schaffen oder konkrete Politik zu machen. Und wir müssen auch sichtbar machen, dass wir zuhören.
Bei Zach Polanski geht es im Podcast dann oft darum, dass er sich von einem Experten oder einer Expertin informieren lässt über ein bestimmtes Thema. Er lässt sich beispielsweise von einem Wasserexperten erklären, wie man die Wasserversorgung in Großbritannien verstaatlichen und damit sichern könnte. Oder in einem anderen Podcast lädt er einen 19-jährigen Schulabgänger ein, der für das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters in seinem Londoner Heimatbezirk Hackney kandidiert und tatsächlich auch gewonnen hat. Dylan Law heißt er. Das sind gleichzeitig auch positive, konstruktive Erzählungen.
Ja, man ist dann quasi bei so Briefing-Gesprächen direkt mit dabei und das vermittelt Augenhöhe. Er vermittelt das Gefühl, er steht nicht über den Menschen, sondern er spricht mit ihnen direkt. Das leuchtet natürlich total ein.
Genau. Und um noch mehr Reichweite zu schaffen, hat die Kampagne um Polanski diesen Podcast auch live aufgenommen und Influencer ins Publikum eingeladen. Insgesamt hat die Kampagne sehr auf regelmäßigen Output und positive Inhalte gesetzt.
Wenn der Content gut ist, konsistent kommt und du Woche für Woche auftauchst, dann ist das wie ins Fitnessstudio gehen. Wenn du einmal hingehst, siehst du keine Ergebnisse. Aber wenn du immer wieder hingehst, dann irgendwann schon.
Das waren jetzt Beispiele aus den USA und aus Großbritannien. Ja, wie sieht es denn in Deutschland aus? Gibt es da ähnliche Ideen?
Ja, klar, das gibt's auch. Benedikt Döllmann zum Beispiel. Er ist 20 Jahre alt, Student und sitzt für die Grünen in Tübingen im Kreis- und Gemeinderat. Außerdem ist er im Klimaschutz aktiv. Da denken vielleicht viele erstmal, hört sich nicht so aufregend an, aber Benedikt hat eine Art gefunden, wirklich unterhaltsam über die Themen dort und seine Arbeit auf Instagram zu posten und erreicht damit mehr als 55.000 Follower. Auf TikTok hat er mehr als 11.000 Follower. Und sein Claim ist, Kommunalpolitik wieder cool machen. Und er hat bei der Academy ziemlich detailliert verraten, wie er seine Posts macht.
Das große Problem, was ich auch als angehender Umweltwissenschaftler wahrnehme, ist, Klimaschutz ist inhaltlich total auserzählt. Und das überrascht jetzt vielleicht nicht, es geht um Storytelling, wenn ich als kurzes Zwischenfazit sage, wir müssen die besten Geschichten erzählen. Wir müssen nicht nur die beste Politik machen, die besten Ansätze haben, die besten Lösungen haben, sondern wir müssen sie auch so gut verkaufen, dass Leute Teil von unserer Party sein wollen und mitmachen wollen bei der kommunalen Wärmewende und bei den Windrädern und so weiter, bei der Verkehrswende.
Und wie erzählt man die besten Geschichten?
Ja, da hat Benedikt die Leute wirklich detailliert mit in seinen Workflow genommen. Ich habe ein paar Punkte rausgefiltert. Es fängt an mit einer Hook, das ist der erste Satz. Und mit dem, also gleich in den ersten 1-2 Sekunden, musst du die Leute eigentlich schon für deine Geschichte interessieren. Das waren bei Benedikt solche Sätze wie, ich bin bei den Grünen und hasse Windräder. Oder, ich bin Stadtrat und bekomme für nicht so viel Hate wie. Und von da aus erzählt er dann eine Geschichte, die mit Kommunalpolitik zu tun hat.
Meine persönliche Erfahrung ist, negative Emotionen funktionieren immer besser als positive. Also zu sagen, hey, bei uns in Tübingen ist sowas Cooles passiert. Da könnte man denken, das ist total inspirierend und die Leute freuen sich, aber es funktioniert nicht. Und ihr könnt trotzdem versuchen, Leute über negative Emotionen zu catchen und dann das am Ende im Video wieder zu drehen.
Außerdem eine Marke für die Person kreieren. Bei ihm ist das zum Beispiel sein Thema Klimapolitik. Dann schwäbelt er manchmal in den Clips. Und er streut hier und da einen Witz ein. Das ist wichtig, sagt er, um die Leute im Laufe eines Videos nicht zu verlieren, wenn viel Inhalt kommt. Zum Beispiel viele Zahlen, wenn es um Kosten geht. Und in dem Zusammenhang noch ein Tipp von Benedikt: in den Sachverhalten nicht mehr erklären als notwendig. Deshalb empfiehlt er auch immer, ein Skript zu schreiben und sich daran zu halten.
Dann scheint er ja zumindest viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich erinnere mich, dass ich neulich sogar im Spiegel einen Artikel über ihn gelesen habe. Aber hat er auch was dazu gesagt, wie ihm das real, also seine ganzen Videos, seinen Ansatz, wie ihm das real beim Politikmachen hilft?
Ja, davon hat er auch erzählt. Er sagt, dass seine Videos auf jeden Fall in Tübingen sehr wahrgenommen werden. Es ist halt Kommunalpolitik, man kennt sich. Und da kann so ein Video schon Wirkung haben.
Wir haben in Tübingen meistens sehr breite Mehrheiten für unsere politischen Vorhaben. Es ist nicht so, dass ich jetzt groß Abstimmungsverhältnisse drehen muss, aber es ist schon so, dass ich weiß, wenn es drauf ankommt, kann ich ein Video dazu machen und das hilft uns zumindest in der Öffentlichkeit und vielleicht auch ein bisschen mit Druck im Gemeinderat, dass wir damit dann unsere Abstimmung auch durchkriegen. Und es schreiben mir extrem viele Leute, dass sie jetzt bei sich für einen Gemeinderat kandidieren.
Also sein Motto, Kommunalpolitik cool zu machen, hat Benedikt Döllmann offensichtlich schon erreicht. Jetzt ist er ja sowas wie eine One-Man-Show, das heißt, er ist politisch aktiv und er ist sein eigener Social-Media-Manager. Das geht, nehme ich an, ohne Reibungsverluste. Er muss sich also mit niemandem abstimmen. Wie sieht es denn bei BundespolitikerInnen aus?
Ja, da war die ehemalige Grünen-Parteivorsitzende, jetzt ist sie Bundestagsabgeordnete, Ricarda Lang bei der Academy. Und sie hat gesagt, PolitikerInnen haben immer noch viel zu viel Berührungsängste mit Social Media.
Gerade wenn man vielleicht auch bestimmte Mechanismen nicht kennt. Bei Social Media verstehen es die Bundestagsabgeordneten manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann muss ich eben auch in was vertrauen, was ich selbst nicht so machen würde. Aber dafür stelle ich mir auch Leute ein.
Außerdem hat sie gesagt, PolitikerInnen müssten ihre Social-Media-Mitarbeitenden ernster nehmen und auch Zeit investieren. Nicht nur mal kurz zwischendurch 5 reingequetschte Minuten für einen Dreh. Ricarda Lang setzt sich mit ihrer Social-Media-Managerin regelmäßig zusammen, damit die eben auch weiß, wie sie tickt.
Ich verbringe mit Luna, die man Social Media macht, einfach auch verdammt viel Zeit. Und wir reden über Dinge und wir reden über Politik. Also es ist natürlich schon so, wie gesagt, wir machen alle halbe Jahre einen Profilbildungstermin, wo wir uns wirklich überlegen, wer will ich als Politikerin sein und was muss damit reinkommen. Die besten Witze entstehen aber trotzdem meistens noch spontan.
Ja, apropos Witze. Ich finde das persönlich manchmal ziemlich heikel, wenn PolitikerInnen in sozialen Medien witzig sein wollen. Das trifft nicht jeden Nerv, würde ich sagen. Also es gelingt nicht immer, mal mehr, mal weniger. Manchmal ist es auch fast borderline peinlich. Wie geht Ricarda Lang denn damit um, so viele unterschiedliche Geschmäcker zu befriedigen?
Ja, das hat sie auch thematisiert. Sie findet, Humor und Ernsthaftigkeit schließen einander nicht aus. Politiker sollten ihr Amt ernst nehmen, sich selbst aber nicht unbedingt. Selbstironie schafft Nähe und Glaubwürdigkeit. Humor darf aber nicht in Arroganz umschlagen oder dass man anderen gegenüber verächtlich wird. Sie hat verraten, dass sie am Anfang versucht hat, ernster zu sein, als sie eigentlich ist. Und das hat auf Dauer nicht funktioniert.
Und in diesem Versuch zu beweisen, wer ich nicht bin, habe ich aber irgendwann verloren, wer ich bin. Und das war was, was ich auch zurückgemeldet bekommen habe, teilweise von Freunden in der Partei, aber auch sogar konservative Journalisten, mit denen ich mal Abendessen gegangen bin, die dann danach zu mir meinten, oh, Frau Lang, Sie sind ja total witzig, das hätte ich ja gar nie gedacht. Also wo ich so gemerkt habe, ganz viel von mir kommt nicht mehr außen an.
Also es ist wichtig, sich auf Social Media authentisch zu zeigen und nicht zu versuchen, irgendeinen Charakter zu spielen. Bei manchen PolitikerInnen sieht man ja auch, dass sie selbst ein bisschen fremdeln mit dem Medium.
Das hat Ricarda Lang auch angesprochen und sie hat dazu geraten, dass das dann einfach dazugehört und man das nicht überspielen muss.
Jetzt haben wir ja vor allem über Personenaccounts gesprochen. Wie sieht es denn aus, wenn man Ideen, progressive Inhalte bewerben will?
Ja, ganz spannend. Da gab es ein Panel zum Thema Feminismus mit 4 Expertinnen und da wurden einige Beispiele genannt, wie Social Media geholfen hat oder sogar dafür gesorgt hat, dass die Politik Themen aufgreift. Zum Beispiel 2017 der Hashtag MeToo, mit dem sexualisierte Gewalterfahrung gekennzeichnet wurde. Oder 2014 der Hashtag BringBackOurGirls, nachdem eine Terrororganisation in Nigeria 276 Mädchen entführt hat. Oder auch 2022 im Iran, nachdem Mahsa Amini von der Sittenpolizei festgenommen wurde und 3 Tage später im Krankenhaus gestorben ist. Der Grund für die Festnahme damals war, dass sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen hatte. Die Aktivistin Daniela Seperi hat gesagt, die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung ist zwar offline entstanden, aber über soziale Medien konnte sie sich erst in die Welt verbreiten.
Also wenn es die Journalistinnen Niloufar Hamedi und Eloy Mohammadi nicht gegeben hätte, die an ihrem Krankenhausbett, aber auch bei ihrer Beerdigung darüber berichtet und Fotos mit dem Netz geteilt hätten, hätte es gar nicht diese weltweite Solidarität gegeben. Diese Social-Media-Beiträge sind auch mit Beweismaterial gewesen, was dann später die unabhängige Fact-Finding Commission der Vereinten Nationen auch benutzt hat, um festzustellen, dass da Verbrechen gegen die Menschlichkeit von dem Regime angewandt worden sind. Und eben, es gab eine weltweite Solidarität.
Ja, das ist beeindruckend. Vom Hass auf Frauen im Iran zum Hass auf Frauen im Netz. Damit sind ja leider ganz viele Frauen konfrontiert, die sich online äußern.
Ja, das ist ja bei ganz vielen Frauen so, dass sie überwiegend Hass von Männern abkriegen. Auch Daniela Seperi hat von Vergewaltigungs- und Morddrohungen berichtet und gleich mehrere Beispiele genannt, wie die zuständigen Behörden oft die Anzeigen fallen lassen, weil die Plattformen die Daten der Täter nicht rausrücken. Aber sie hatte auch gesagt, wie sie sich vor zu viel Hass schützt.
Ja, also einmal, was ihr alle ganz konkret machen könnt, das mache ich immer wieder in härteren Phasen. Bei Instagram gibt es zum Beispiel die Möglichkeit zu limitieren. Das heißt, ihr könnt angeben, ich mache das, wenn gerade sehr stark Hasswelle gegen mich ist, dass nur die Kommentare angezeigt werden von Leuten, die mir seit länger als einer Woche folgen.
Das ist eine Möglichkeit, aber man kann auch bei TikTok zum Beispiel verschiedene Begriffe aus den Kommentaren wegfiltern. Oder wenn es ganz hart ist, kann man Kommentare auch sperren. Für feministische Inhalte ist es auch ganz wichtig, dass man umgeht, dass die Plattformen die Reichweite heimlich einschränken. Das nennt sich Shadowbanning. Das passiert oft beim Thema Recht auf Abtreibung. Das hat Emma Willisch von der Initiative Nur Ja heißt Ja erzählt.
Wir haben zum Beispiel auch mal eine Kampagne gemacht für Grundrecht Abtreibung. Wir wurden erstmal komplett runtergenommen und da muss man halt total gucken, okay, wie macht man Wording, wie zensiert man, dass solche Sachen im Internet bleiben?
Emma hat auch darauf hingewiesen, dass es ganz wichtig ist, dass man sich offline vernetzt und verbündet. Also nicht nur Social Media macht, sondern auch andere Kampagnen, Demos organisiert und auch den Kontakt zu PolitikerInnen sucht.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Über soziale Medien können solche Initiativen ja eigentlich nur in Anführungsstrichen Aufmerksamkeit herstellen. Aber damit ist ja noch nicht wirklich was verändert.
Auf jeden Fall, das wurde auch von den Expertinnen gesagt, dass Aufmerksamkeit lediglich eine Währung ist und dass echte Veränderung manchmal sehr lange dauert. Es gibt dieses Zusammenspiel von öffentlicher Aufmerksamkeit, Gelegenheit und einer aktuellen Regierung. Das ist eine Theorie von dem Politikwissenschaftler John W. Kingston. Und dann kann es gelingen, etwas zu verändern. Charlotte Obermeier, die stellvertretende Leiterin Presse von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, nannte da als Beispiel die Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibung. Da gab es ja die Ärztin Christina Hähnel, die sich seit 2017 juristisch jahrelang gegen das Verbot wehrte. Dadurch wurde öffentliche Aufmerksamkeit mobilisiert. 2021 gab es eine Bundestagswahl und die damals neue Ampelregierung hat sich auf eine Abschaffung geeinigt. Und 2022 wurde das Gesetz dann endlich gestrichen. Das nebenbei noch aus dem Jahr 1933 stammte. Für Social-Media-Profis heißt das, sie sollten vorbereitet sein, falls sich so ein Window of Opportunity öffnet.
Du musst vorbereitet sein mit Sachen in der Schublade, die du einfach hast. Und das muss nicht jetzt nur juristisch sein, das kann ja auch einfach eine Vorbereitung sein für Kampagnen zum richtigen Moment, die richtige Idee aus der Schublade zu ziehen, die man aber schon mal vorüberlegt hat. Und dieses Vorbereitetsein auf Eventualitäten und dann aber einfach auch bereit zu sein und auszuhalten, dass es teilweise wirklich sehr, sehr lange dauern kann, bis sich Aufmerksamkeit wirklich in eine Machtperspektive umsetzt. Das ist, glaube ich, so das, was ich mir wünsche.
Ja, Aufmerksamkeit schaffen, die irgendwann eine Machtperspektive werden kann. Gab es dafür noch andere Beispiele, Bettina?
Ja, ein Thema war auch Kommunizieren im Osten Deutschlands. Es gibt im September Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern und die aktuellen Umfragen machen es dringend. Es war zum Beispiel der 23 Jahre alte Content-Creator, Aktivist und Gewerkschafter Hannes Kreschel zu Gast. Er besucht AfD-Veranstaltungen, spricht mit Demonstrierenden und filmt direkte Konfrontationen. Seine Videos sollen zeigen, wie rechte Narrative funktionieren und ihnen öffentlich widersprechen. Dabei ist er immer er selbst und nutzt seine persönlichen Erfahrungen.
Ich glaube, authentisch zu sein. Ich glaube, das ist super, super wichtig. Ich glaube, Nutzerinnen und Nutzer draußen wollen halt Geschichten. Sie wollen Menschen sehen, Menschen folgen Menschen. So. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, sich zu vergegenwärtigen, zu sagen, ich bin eine Person, ich habe eine Geschichte und diese Geschichte versuche ich mit meinem Content irgendwie zu verbinden. Meine Geschichte zum Beispiel ist, ne, ich habe irgendwann mal die AfD gewählt, aus bestimmten Gründen. So, mein Vater ist ein krasser Schwurbler und das finde ich total doof. Aber ich versuche mit diesen Learnings, die ich daraus habe, mich dem dort entgegenzustellen, wo es vor Ort ist. Und versuche das aufzugreifen und daraus was Besseres irgendwie zu machen.
Auf dem Podium war auch noch Luna Möbius. Von ihr haben wir schon gehört, sie ist Digital Creator und macht Social Media Content für Ricarda Lang. Sie hat aber auch persönliche Kanäle und auf denen zeigt sich die Transfrau als Aktivistin für queeres Leben. Sie postet aber auch Geschichten zu Mental Health oder ostdeutscher Identität. Dabei arbeitet sie oft mit Humor, aber auch mit Wut.
Ich glaube, wir sind alle nicht wütend genug. Und deswegen ist mein Ansatz, diese Wut auch zu mobilisieren, aber eben nicht einfach uns alle wütend zu machen, also einfach nur ein Video zu schreien und ist alles scheiße und dann YOLO und das Video ist vorbei, weil das bringt ja niemandem was, sondern immer nochmal diese Wut einzufangen und zu sagen, was machen wir jetzt daraus?
Also Wut als politischer Antrieb, worauf ist sie denn besonders wütend?
Ja, vor allem auf Westdeutsche, die wenig vom Osten kennen und von oben herab sprechen oder auf die wirtschaftliche Ungleichheit von West und Ost. Außerdem, dass Rechtsextreme versuchen, ihr das Ostdeutsche abzusprechen und dass es zu wenige richtig progressive Stimmen aus dem Osten gibt. Man kann vielleicht sagen, dass Luna und Hannes auf sehr persönliche Art und Weise progressive Inhalte aus Ostdeutschland machen. Und dass das wirkt, weil sie eben so authentisch und unverstellt dabei sind.
Ich würde gern nochmal die Social-Media-Plattform selbst ansprechen. Es wurde ja schon deutlich, dass die keine freien Räume mehr sind. Heimliche Einschränkung von Reichweite, Shadowbanning hatten wir gerade, frauenfeindliche Algorithmen. Manchmal werden ganze Inhalte einfach gelöscht. Hate Speech. Außerdem gelten die Besitzer wie Mark Zuckerberg und Elon Musk inzwischen ja als Trump-Verbündete. Wie will man überhaupt als Progressiver mit denen zusammenarbeiten?
Ja, das ist eine gute Frage. Im Mai haben ja die Bundesparteien Die Linke, Bündnis 90, die Grünen und die SPD die Plattform X verlassen. Der Grund: zu viel Desinformation, zu viel Hass, Hetze und aggressive Diskussionskultur. Der Journalist Gavin Karlmeier hat das als überfällig bezeichnet.
Das Ding ist nur, wir könnten natürlich auch diskutieren, ob diese Plattform nicht möglicherweise vielleicht schon immer eigentlich verloren war. Ob diese Plattform nicht in den letzten Jahren sich so stark in diese Richtung entwickelt hat, in der Diskussion gar nicht mehr möglich ist. Weil die Leute, die Geld bezahlen, damit sie Reichweite und blauen Haken haben, Kommentare schreiben, die immer weiter oben angezeigt werden. Das dazu führt, dass wenn ich Kommentare lese, sofort das Gefühl habe, der Diskurs findet viel weiter rechts der Mitte statt, weil wer von uns gibt denn Geld an Elon Musk?
Der ehemalige Videograf von Barack Obama, Aaron Chaudhry, hält es für einen großen Fehler, sich als PolitikerIn oder Partei von X abzumelden. Er hat gesagt, viele Medien behandeln ein Statement dort noch immer wie eine offizielle Pressemitteilung. Wenn dasselbe Statement auf Instagram veröffentlicht wird, wird es lediglich als Post behandelt, also nicht wirklich von der seriösen Presse wahrgenommen. Auch YouTube hält er für unverzichtbar.
Even if no one is watching you on YouTube, you need to be on YouTube.
Because selbst wenn dir auf YouTube niemand zuschaut, musst du auf YouTube sein. Denn wenn ich auf YouTube gehe und dein Video anschaue, darf ich meine Meinung ändern. Wenn ich mir dein Zeug auf TikTok anschaue, muss ich eigentlich schon dein Supporter sein. Sonst bin ich eher als Hater da. Die Plattformen haben einfach unterschiedliche Funktionen und Stimmungen und ich würde keine davon weglassen.
And I wouldn't leave any of them.
Aaron Chaudhry hat gesagt, die Leute, die noch auf X sind, sind die, die mal links waren und die man eben auch dort zurückgewinnen kann und sollte. Alternativen zu X lehnt er ab.
But also then you're spending energy on these stupid things, like Blue Sky.
Aber gleichzeitig verschwendest du dann Energie auf so dumme Sachen wie Blue Sky oder Threads. Und ich will niemanden beleidigen, der da unterwegs ist, aber was macht ihr da eigentlich? Sucht euch echte Freunde. Das wirkt einfach wie eure Freundesgruppe online. Da gibt's nicht mal Rezepte oder irgendwas Interessantes. Ich verstehe das einfach überhaupt nicht.
Ja, das ist schon ein bisschen zum Schmunzeln, wie er das erzählt. Aber da kann er sich wohl auch nicht so gut in die EuropäerInnen hineindenken, vermute ich. Europa ringt ja um Souveränität einer Plattform und Blue Sky ist erstmal der kleine Ausweg. Gab es denn noch richtige Tipps, wie man die Plattform nutzen kann, ohne sie gleich zu supporten?
Ja, die kam von Ross Hanson-Lowe, der die Werbung für Zach Polanski von den Grünen England und Wales macht. Der hat gesagt, er ist gegen bezahlte Werbung. Die kann man ja als Kunde bei den Plattformen auch schalten.
I haven't done any paid ads on
ich habe keine bezahlten Werbeposts für Zachs Content geschaltet. Unser ganzes Wachstum kam organisch, ohne Investitionen und ohne Startkapital. Und das haben wir geschafft, indem wir den Algorithmus für uns genutzt haben. Der Algorithmus ist ein großartiges Tool, um zu verstehen, was guter Content ist und was nicht. Gebt Zuckerberg nicht euer Geld. Investiert lieber in gute Leute, investiert in Talent, in gute Content-Creator. Und wenn ihr Geld habt, dann steckt es in guten Content von echten Menschen.
Echte Menschen, guter Inhalt, eigentlich ein richtig schönes Schlusswort, Bettina. Was nimmst du denn von der dritten Social Media Academy der Heinrich-Böll-Stiftung jetzt mit?
Also ich war doch irgendwie überrascht, wie sehr politische Inhalte auf Social Media über krasse Personalisierung vermittelt werden. Bei Zoran Mamdani ist das klar. Er hat sich ja selbst sozusagen als Bürgermeisterkandidat für New York City beworben. Oder bei Zach Polanski, dem Vorsitzenden der Grünen England und Wales. Aber eigentlich ist es auch nicht wirklich ein Wunder. Menschen folgen Menschen. Das wurde mehrmals in diesen 3 Tagen gesagt. Und ich denke, solange sich Menschen noch für Menschen interessieren, habe ich die Hoffnung noch nicht verloren. Nicht für Social Media und auch sonst nicht.
Klingt gut. Vielen Dank, Bettina, für deine Eindrücke.
Sehr gern.
Das war ein Podcast in der Reihe Böll Podcast. Unser Thema heute war die dritte Social Media Academy der Heinrich-Böll-Stiftung. Das Motto war digitale Aufholjagd für die Demokratie. Die nächste Folge erscheint wieder in 2 Wochen. Dann geht es um das Berlin-Forum für globale Zusammenarbeit. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gern weiter. Mein Gast hier heute war Bettina Ritter vom Audiokollektiv. Ich bin Mandy Schielke. Macht's gut.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.